schön, dass du dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich wieder. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, deine Rückkehr nach Eden. Amen. Denn die Sache ist nämlich die, Gott hat für dich und für mich, für uns alle, einen besonderen Ort der Bestimmung, an dem du daheim bist, an dem du aufblühst, an dem du schalten und walten kannst, an dem du machen kannst, was du willst. Ein Ort, an dem du willkommen bist. Wer ist gern willkommen? Andersrum, wer ist nicht gern willkommen? Okay. So, die Sache ist nämlich, dieses Problem, das viele, viele Menschen haben, ist das. Sie fühlen sich unbehaust und nicht daheim, wo sie sind. Sie fühlen sich als Außenseiter, egal wo sie sind, als Christ erst recht. Ist da schon mal jemandem so gegangen? Danke, 2, 3, 4. Natürlich, ganz klar. So, Leute fühlen sich unbehaust. Leute suchen unbewusst nach diesem Eden, okay, nach diesem Ort, an den sie hingehören, an dem sie aufblühen, an dem sie willkommen sind. Und sie suchen, sie machen sich auf, gehen von einer Stadt in die andere, von einem Land ins andere, von einem Kontinent in den anderen, um nach diesem Ort zu suchen. Und weißt du was? Sie kommen an im Schlaraffenland und dann ist es überhaupt nicht so schlaraffig, sondern dann ist es vielmehr affig. Okay, und da denken sie sich, was ist jetzt los? Ja, das ist ein Problem. Was ihr hinter mir seht, ist die Gegend östlich von Eden. Denn die Sache ist nämlich die, jetzt pass mal auf. Gott hat einst den Menschen erstens geschaffen und zweitens einen Ort geschaffen, an dem er daheim ist. Einen Ort zum Aufblühen. Einen Ort, an dem er tun und lassen kann, was er will, an dem er willkommen ist. Eden, richtig? Gut. Und es ging ja einigermaßen gut. Aber nach einiger Zeit war es dann so, dass Gott höchstpersönlich kam und den Menschen genommen hat und aus Eden rausgeworfen hat. Wir blicken jetzt Richtung östlich von Eden. Wenn wir jetzt uns umdrehen würden, würden wir das Tür zu Eden sehen. Also das Tor zu Eden. Okay, ich zeige auch mal schnell, wie das aussieht. Ah. Ich habe da in den himmlischen Archiven ein bisschen nachgeforscht. So. Na, siehst du? An dem kommst du nicht vorbei. Okay? Gott hat gesagt, das ist jetzt für dich verschlossen. Und er hat den Menschen genommen und hat den Menschen rausgeworfen aus Eden. Also schaut ihn euch nochmal an, mit dem ist nicht zu spaßen. Siehst du dieses Schwert, das verstehe ich überhaupt nicht, ja? Aber es ist, wie gesagt, gefährlich. Und siehst du den Handschuh am linken Hand? Hat einen linken Haken. Du brauchst also gar nicht versuchen, da reinzugehen. Ja, das geht nicht mehr. Wir müssen jetzt in diese Richtung schauen. Aber auf was ich raus will, ist eigentlich Folgendes. Zunächst mal das Fassungslose. Also was uns fassungslos macht. Erstens, Gott schafft den Menschen, dann schafft er ihm einen Ort, an dem er aufblüht, einen paradiesischen Ort, und dann schmeißt er ihn raus. Und er sorgt dafür, dass der Mensch nicht mehr ins Paradies zurück kann. Deswegen diese Engel von vorhin. Jeder Versuch, jetzt nochmal ins Paradies zurückzukommen, ist zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil Gott höchstpersönlich eine Sperre gemacht hat. Du kannst da nicht mehr hin. Also ist es nicht furchtbar, sag mal? Gott gibt dir diesen wunderbaren Ort und dann schmeißt er dich draus raus. Ist es nicht furchtbar? Aber wir wissen natürlich, das war nicht ganz grundlos. Gott hat ihm diesen Platz zur Verfügung gestellt. Gott hat gesagt, du kannst dir tun und lassen, was du willst, aber es gelten meine Regeln. Wenn du diese Regel übertrittst, dann schmeiße ich dich raus. Also ein wichtiger Punkt, auf den ich jetzt raus will, ist der, ja, es gibt Eden, aber du kannst aus eigener Kraft nicht mehr zurück. Gott selber wie dir steht dir da in Form von Engeln. Jeder Versuch, das Paradies auf Erden zu schaffen oder jeder Versuch, das Paradies auf Erden zu finden, ist zum Scheitern verurteilt. Du sagst jetzt, für immer total? Nein, natürlich nicht, weil sonst hätte ich mir hier die Predigt heute sparen können. Es gibt natürlich einen Weg zurück nach Eden. Es gibt natürlich einen Ort, an dem du hingehen kannst und aufblühen kannst. Aber zunächst einmal möchte ich euch klar machen, dass du da aus eigener Kraft nicht hin kannst. Du kannst nicht aus eigener Kraft dorthin gehen. Denn Gott hat dich rausgeworfen. Gott hat den Menschen seinerzeit rausgeworfen. Ist ungefähr so. Stell dir mal Folgendes vor, um das zu erklären, was da passiert ist. Stell dir vor, du hast eine Sonderbegabung als Köchin. Du wirst praktisch schon mit dem Kochlöffel in der Hand geboren. Okay, und du hilfst deiner Mutter beim Plätzchenbacken und beim Kochen in der Küche und überhaupt. Das ist dein Ding. Und du machst deine Ausbildung und das ist wunderbar. Und dann wirst du auch noch angenommen als Chefköchin in einem paradiesischen Ressort. Und der Chef sagt, Ich sehe das, du hast es drauf, du kannst es, du kannst dich hier total ausleben. Du kannst würzen, du kannst machen, du kannst kochen, was du willst. Du kannst deine Köche unter dir orchestrieren, dass du deine 5-Gänge-Menüs zusammenstellst. Das ist also eine Harmonie, eine Sinfonie, ja, das ist wunderbar. Du kannst dich ausleben, du kannst den Kram sogar mit nach Hause nehmen. Und überleg dir mal, die Werkzeuge von der Arbeit mit heimnehmen, das ist ein Privileg, weil meistens bleiben die dann daheim und kommen nicht mehr. So, wunderbar. Und dann sagt der Chef, nur eines. Siehst du da drüben das Hotel? Das ist die Konkurrenz. Von der nimmst du keine Gewürze an. Und du sagst, ja natürlich, kein Problem. Und dann legst du los. Dann fängst du an zu kochen und zu machen und zu tun. Und Regierungen aus der ganzen weiten Welt kommen und Wirtschaftsdelegationen, weil dein Essen so berühmt ist. Es ist also ganz fantastisch. Und eines Tages kommt ein Kellner von nebenan. Und wie der aussieht, ja, oh, ein südländisches Erscheinungsbild, willige Haare, ja, glutäugig, und er lächelt dich an mit blitzenden Zähnen, blink, und hängt dir ein Gespräch hinauf. Und zum Schluss kommt dabei raus, dass er dir eben doch ein Gewürz gibt und sagt, das musst du probieren, das ist besser als alle anderen. Und du in deiner Torheit, du benutzt dieses Gewürz, das dir die Konkurrenz angeboten hat, hör mal zu, nimm nie ein Angebot von der Konkurrenz an. Okay, weil die sind die Konkurrenz, verstehst du? Die sind also diejenigen, die deinen Platz haben wollen. Und du in deiner Einfalt, du schüttest also dieses wunderbar duftende Gewürz in dein Essen mit hinein und zum Schluss liegen alle flach, das ganze Hotel liegt flach. Du fühlst dich auch nicht mehr gut, kommt der Chef an und er schmeißt dich raus aus deinem Paradies, aus deinem Garten Eden, aus dem Ort, an dem du dich bisher so gut entfalten konntest. Weg bist du, raus bist du. Und jetzt? Jetzt stehst du beim Burgerbräter am Grill und drehst da Hamburger um. Eine ehrenwerte Tätigkeit, versteht mich nicht falsch, ja? Aber halt ersetzbar. Deine Gaben und deine Fähigkeiten, die du hast, die 5-Gänge-Menüs, die in dir drinnen sind, das kulinarische Genie, ja, das dir bisher den Weg geebnet hat, das kannst du vergessen. Findet jetzt keine Entfaltung mehr. Und wer ist schuld? Der Chef? Weil er dich rausgeworfen hat? Nein, er hat dir ganz klar gesagt, wenn du von der Konkurrenz was annimmst, dann bist du fällig. Du hast von der Konkurrenz was angenommen, bist du fällig. Blöd. Dumm gelaufen. Und so ähnlich war das eben bei Adam auch. Schau. Er war der Gott dieser Welt. Überleg dir das mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Adam nicht auch übers Wasser hat laufen können, zusammen mit seiner Frau, ja, wie Jesus später. Denn Jesus ist ja der zweite Adam, verstehst du? In ihm beginnt die Menschheit nochmal von Neuem, der Sohn Gottes und alles. Aber wer weiß, was Adam alles für Fähigkeiten hatte. Musste Adam wirklich essen oder hat er nur gegessen, wenn er Lust hatte? Wir sind jetzt Sklaven unseres Leibes, in einem Leib der Knechtschaft, sagt das Wort Gottes, Philipper Kapitel 2. Und der Leib der Knechtschaft ist nicht so super. Du hast immer wieder Essen, du hast andere Bedürfnisse. Ja, Triebe ruinieren manche Menschen, das ist ganz furchtbar. Stell dir mal vor, du bist der King, du herrschst über diese ganzen Dinge. Du musst nicht mehr, sondern du tust nur noch, wenn du willst. Das ist es doch, das ist doch Freiheit, das ist doch wunderbar. Aber dieser Ort, der ist jetzt verloren gegangen. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht sagen würde, hey, du kannst wieder zurück nach Eden. Ich mach dir einen Weg zurück nach Eden auf. Aber du musst meinen Weg nach Eden zurückgehen. Meinen Weg, nicht deinen Weg. Wenn dein Wille dein Himmelreich ist, dann kannst du es vergessen. Du wirst nie ankommen. Du wirst immer wieder versuchen, persönlich oder als Gesellschaft, ein Eden herzustellen, ein Paradies herzustellen, und es wird dir nie und nimmer nicht gelingen. Denk an den Engel wieder. Es ist nicht möglich, aus eigener Kraft ein Paradies zu schaffen. Du kommst nicht mehr zurück. Gott muss dir einen Weg machen. Er muss dir einen Weg bahnen. Und er hat einen Weg gebahnt. Und es ist das Gute. Es gibt einen Weg zurück. Es gibt einen Weg zurück. Halleluja. Du musst nicht so leben wie bisher. Gott hat mehr für dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Gott hat mehr für dich. Uns ist oft nicht bewusst, was Gott alles hat, wenn wir uns auf ihn einlassen. Petrus zum Beispiel, als er noch Simon hieß, der hat gedacht, mein Vater war Fischer, mein Großvater war Fischer, ich bin Fischer, mein Sohn wird Fischer sein, Fischer, Fischer, Fischer. jeden Tag, wenn wir, jeden Abend viel mehr, wenn wir rausfahren, in der Nacht, wenn wir fischen und wenn das Aroma des Sees Genezareth einatmen und hinterher den Fisch, das Fischaroma, dann wenn wir uns ans Ufer setzen, wenn die Fische ausnehmen und wenn sie am Markt verkaufen, dann wenn wir ins Bett gehen, nachdem wir unsere Netze gewaschen haben. So war's, so wird's sein, so wird's immer sein. Und eines Tages kommt einer an, kommt Jesus und sagt, komm und folge mir nach. Und plötzlich ist Petrus kein Fischer mehr, was ein ehrenwerter Beruf ist. Wir brauchen Fischer, ganz klar. Wer isst ab und zu gern Fisch? Ja, genau. Na, ich auch. So, wir brauchen Fischer, ganz klar. Und es gibt Leute, für die ist, wie gesagt, das Meer und der See und der Fisch das Paradies. Gottes Segen. Aber das war jetzt bei Petrus nicht der Fall, sondern vielmehr war das bei Petrus anders. Dass er in seinem Herzen schon immer gefühlt hat, hey, da gibt's mehr als nur diesen täglichen Trott. Da gibt's mehr als nur dieses Adam-mäßige Arbeiten im Schweiß des Angesichts. Der Kampf ums Überleben jeden Tag neu. Da gibt's mehr, da gibt's mehr. Es gibt eine ganze Welt da draußen zu entdecken. Es gibt mehr. Und eines Tages, wie gesagt, kommt Jesus tatsächlich und kommt und sagt zu ihm, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Und Petrus lässt alles stehen und liegen und geht ihm nach. Und er wird zum Menschenfischer. Er wird zu einem Prediger, der Tausende bewegt. Er wird zu einem Wundertäter, dessen Schatten die Menschen berührt. Das ist sein Eden gewesen. Das ist sein Ort der Bestimmung gewesen. Das ist sein Ding gewesen. Merkst du den Unterschied? Fischer einerseits, Menschenfischer andererseits, ein himmelweiter Unterschied. Und wenn du für dich empfindest, ey, da geht noch mehr, irgendwie ist da noch mehr für mich, da ist noch mehr für mich. Ja, es ist noch mehr für dich, aber du musst auf Gottes Weg dahin gehen. Schau, David hat auch gedacht, ich bin ein Hirtenjunge. Mein Vater war Hirte, meine Brüder sind Hirten. Und ich darf immerhin auf die Schafe aufpassen. Die anderen, die kümmern sich schon um die Stiere, um die Ochsen. Die Longhorns, die machen schon als Cowboy Karriere und machen Viehabtrieb von Abilene nach Dodge City, hätte ich beinahe gesagt. Von Abilene ist tatsächlich eine Stadt im Nahen Osten übrigens. Also von was weiß ich, von Caesarea nach Abilene, ja. So wird es wohl sein. Und eigentlich ist er musisch begabt, eigentlich ist er militärisch begabt, eigentlich ist er organisatorisch begabt, ein guter Herrscher, durchsetzungsfähig. Aber diese Dinge sind alle in ihm drinnen, aber sie können nicht raus, weil er eben Hirte ist. Aber eines Tages kommt eben doch ein Prophet an und salbt ihn. Und da dauert es nochmal 10-12 Jahre, bis er tatsächlich König wird. Gott hat mehr gehabt für ihn und er hat auch mehr für dich. Er hat auch mehr für Noah gehabt, wenn ihr euch erinnert. Noah hat gedacht, er ist ein Landmann. Landmann hat so Felder und auch Weingärten hat er auch gehabt. Nur das Programm Gottes mit Noah, das hat für ihn vorgesehen, dass er die ganze Welt als Feld hat. Ihr Noah, hast du die ganze Welt, leb dich aus. Was hat er gemacht? So, Gott hat mehr für dich, Gott hat mehr. Es ist also nicht so, dass du ein für alle Mal, wenn du jetzt in der Klemme steckst, wenn du dich von Gott getrennt hast, vielleicht vor vielen Jahren, vielleicht warst du ja in meinem Kindergottesdienst früher, aber jetzt kannst du mit Gott nichts mehr anfangen. Und jetzt steckst du fest, so wie Adam seinerzeit, der nicht mehr in seinem Eden ist, sondern im Schweiß seines Angesichts den Boden bestellen muss. Oder der keine 5-Gänge-Menüs mehr dirigiert, sondern der jetzt beim Burger brät. Du musst auf seinem Weg zurückgehen. Übrigens, lass mir auf diese Cherubim nochmal eingehen. Hinter mir war ein Cherub, also der jetzt nicht mehr sichtbar ist, der quasi vor mir steht. Ihr schaut ja hinaus und ich schaue Richtung Eden. Der steht da mit einem Schwert und macht Schranke. Er macht Security. Wenn du jetzt also wieder zu deinem paradiesischen Ressort gehst und wieder einfach arbeiten willst dort, gehst zum Personaleingang hin und da lässt sich die Security nicht mehr durch. Er sagt, du nicht. Musst du wieder gehen. Okay, blöd. Aber das nächste Mal, dass wir die Cheruben sehen, da haben sie kein kreisendes Schwert mehr in der Hand, sondern da formen sie mit ihren Flügeln eine Tür. Und zwar oben drüber über der Bundeslade. Weißt du, was auf dem Deckel der Bundeslade drauf war? Das Blut des Bundes. Gott hat den Menschen einen Bund angeboten. Mach einen Bund mit dir, dann kriegst du wieder Zugang zu mir. Und diesen Bund sollten sie eben besiegeln, dadurch, dass sie ein Opfertier schlachten und das Blut auf den Deckel der Bundeslade bringen. Und auf dieser Bundeslade obendrauf waren zwei Cheruben, zwei Engel. die auf dieses Blut auf der Schwelle, sozusagen, wenn du das, dir das als Tür vorstellst, hingeblickt haben. Und oben haben sich ihre Flügel berührt. So, sie schauen also auf das Blut auf der Schwelle und formen so eine Tür. Sie stehen jetzt nicht mehr da und blockieren, sondern sie formen jetzt eine Tür. Du musst allerdings über diese Türschwelle, quasi diese blutbedeckte Türschwelle gehen. Verstehst du das Bild? Stell dir vor, die Bundeslade steckt im Boden und der Deckel ist eine Türschwelle. Und auf dieser Türschwelle ist das Blut des Bundes. Und die Engel, die wachen drüber. Alle anderen Eingänge sind besetzt, nur dieser eine Eingang, auf dem das Blut auf der Schwelle ist, das Blut des Bundes auf der Schwelle ist, formen sie eine Tür. Wenn du also hier jetzt reingehst und quasi durch das Blut des Bundes gehst, darfst du wieder zurück hinein in die Gegenwart Gottes. Verstehen wir das? Und jetzt wissen wir natürlich, dass die Bundeslade auf der Erde nur ein Symbol war für die Bundeslade im Himmel. Und auf dem Deckel der Bundeslade im Himmel hat der hohe Priester der Menschheit, Jesus von Nazareth selber, sein höchst eigenes Blut als Sühnopfer aufgebracht. Und jeder, der heute den Namen des Herrn anruft, der geht durch diese Kerubentür hindurch wieder hinein, zurück in die Gegenwart Gottes. Wenn du also Jesus in dein Leben einlädst und sagst, hey, ich folge dir nach, dann gehst auch du durch dieses Kerubentor hindurch. Im Geist, du merkst es im Natürlichen vielleicht gar nicht, du tust es aber im Geist tatsächlich. Und was passiert dann? Dann sagt Gott zu dir, hey, ich habe dein persönliches Eden für dich. Ich habe dein persönliches Land Kanaan für dich. Ich habe einen Ort für dich, an dem du aufblühen kannst. Geh mit mir und nichts und niemand kann dich von diesem Platz fernhalten, kann diesen Platz besetzen, nichts. Er ist dir zugewiesen und du wirst bei Gott ihn bekommen, wenn du mir nachfolgst. Das war schon mal ein wichtiger Satz für heute Morgen. Also wenn du Jesus nachfolgst, hat er einen solchen Platz für dich. Er hatte auch einen solchen Platz für das Volk Israel. Und zwar war das das Land Kanaan, wenn ihr euch erinnert. Ja, Kanaan. Und nichts und niemand konnte Gott davon abhalten, Israel nach Kanaan zu bringen. Außer sie selber. Aber lass mir die mal schnell außen vor. Pharao hat es versucht. Pharao hat es wirklich versucht, das Volk in Ägypten zu lassen und zu verhindern, dass es nach Kanaan kommt, an seinen Ort der Bestimmung. Er hat es getriezt, er hat sie gequält, er hat sie geknechtet und als Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss, konnte er nichts mehr machen. Immer, wenn er widerstanden hat, hat er sich mehr ruiniert, der Pharao. Er hat versucht, die Sklaven in Ägypten zu behalten und er hat jedes Mal dermaßen eine von Gott auf den Deckel bekommen, dass es nicht mehr feierlich war. Bis zum Schluss seine eigenen Hofbeamten, seine eigenen Hofschranzen, die Ja-Sager am Hof, alle gesagt haben, jetzt lasse halt ziehen in Gottes Namen. Siehst du nicht, dass du unser Land ruinierst? Unsere Gesundheit ist ruiniert, unsere Wirtschaft ist ruiniert, die Felder sind zerstört vom Hagel. Okay? Und Feuer und so weiter, das war ja auch noch da. Eine Pest hat das Vieh vernichtet, die Wirtschaft liegt am Boden, wir sind fertig und du willst immer noch widerstehen, lasse halt endlich ziehen. Und zum Schluss sind sie triumphal aus der Gefangenschaft ausgezogen. Nichts und niemand hat sie aufhalten können. Und nichts und niemand kann dich aufhalten, wenn du mit Gott gehst. Als sie dann allerdings am gelobten Land ankamen, haben sie gesagt, ach so, da wohnt schon wer, da sind schon Riesen drinnen. Ich denke, wir gehen nicht da hinein. Dann haben sie sich zurückgezogen und Gott war wirklich sauer. Denn schau, Gott hat Kanaan für Israel reserviert. Und es war so etwas Ähnliches wie Hausbesetzer in diesem Land. Und Gott hat gesagt, diese Hausbesetzer, die schmeißen wir jetzt raus. Die haben noch nie Miete bezahlt. Das ist mein Haus, dieses Land Kanaan. Stell dir das als Haus vor, als Miethaus. Die Kanaaniter, die bezahlen einfach keine Miete. Also schmeiße ich sie raus. Und ich gebe dir, Israel, dieses Land. Und dann haben die sich gewundert, dass sie also mithelfen sollten beim Ausziehen dieser Hausbesetzer. Gott hat diese Riesen bereits in ihre Hand gegeben. Und das haben die nur damals nicht erkennen oder fassen wollen, sondern die haben es nicht geglaubt. Aber dass die Riesen tatsächlich geliefert waren, das hieß ja eine Begebenheit mit David. Als David als Hüttenjunge auf einen Riesen traf, groß und stark, ja, der voller Eisen, voller Bronze geklappert hat, mit jedem Schritt. Da war David überhaupt nicht beeindruckt, sondern hat ihn an einem Nachmittag in wenigen Minuten besiegt. Besiegt. So wie Mose den Pharao besiegt hat, so hat David den Riesen besiegt. Du hast auch die Kraft von Gott, deine Riesen zu besiegen. Deine Riesen sind eigentlich maßgeschneiderte Probleme für dich. Das wäre auch ein guter Titel für diese Botschaft. Gott sendet dir maßgeschneiderte Probleme. Aufgaben für genau deine Fähigkeiten zugeschnitten. So wie der Goliath ein maßgeschneidertes Problem für David war, so waren die Riesen in Kanaan ein maßgeschneidertes Problem für Kanaan, nur die haben sich angestellt und haben rumgezickt. Und dann mussten sie 40 Jahre in die Wüste. Aber nach diesen 40 Jahren sind sie dann trotzdem an ihr Land, an ihren Ort der Bestimmung gekommen. Amen. Hat nicht mehr diese Generation, aber dann die nächste. So, wenn Gott mal beschlossen hat, du gehst mit mir, dann bekommst du deinen Ort, dann kann dich nichts davon abhalten. Pass auf, wenn Gott Kanaan freigemacht hat, die Vormieter sozusagen hinausgeschmissen hat, weil sie sich so unmöglich aufgeführt haben in diesem Land, und Israel hineingebracht hat, dann hat er auch für dich eine Stelle, vielleicht ist die jetzt im Moment besetzt, von einem Versager. Und der Chef schmeißt diesen Versager raus und dann kommst du in Kontakt mit der Information und plötzlich kannst du dich für diese Stelle bewerben und du bist genau der Richtige und Gott hat dir einen Platz geschaffen, an dem du aufblühen kannst. Also Gott bahnt dir einen Weg. Gott bahnt dir einen Weg. Du musst aber ihm nachfolgen. Du musst ihm nachfolgen. Du musst mit ihm gehen, ansonsten wird es nichts. Lassen wir auf den nächsten Punkt eingehen. Du findest diesen Punkt, den ich jetzt anspreche, im 5. Mose, Kapitel 11, Verse 18 bis 20 ungefähr. Und zwar sagt Mose da zum Volk Israel, nicht wie Ägypten ist dieses Land Kanaan, das Gott euch gibt. Es ist nicht wie Ägypten. In Ägypten hat der Strom, der Nil, immer Wasser geführt. Und du musstest die Schleusen aufmachen, oder sehen wir es anders, du konntest die Schleusen selber aufmachen, dann floss das Wasser auf deine Felder, dann konntest du die Schleusen wieder zumachen und dann war das Wasser wieder weg von deinen Feldern. Das lag in deiner Hand. Es gab immer diesen breiten Strom, der alle versorgt hat, der die Guten wie die Schlechten, die Herren wie die Sklaven versorgt hat. Ich behaupte mal, das ist der große, breite Strom, sagen wir mal, der Sozialhilfe, okay? Muss nicht mehr groß was machen. Wenn es was gibt, was habe ich gehört? Wenn eine Frau ihren Mann verlässt, kannst du Sozialhilfe beantragen und kriegt jetzt das, was man Bürgergeld nennt. Wow. So, sie ist also versorgt, braucht den Mann nicht mehr dazu. Interessante Sachlage. Wie lange noch, ist die nächste Frage, aber auf das will ich jetzt nicht eingehen. Sondern vielmehr die Sache ist, hey, es ist immer was da, ich muss mich nicht anstrengen groß, ich kann beschließen, jetzt lasse ich das Wasser fließen, jetzt mache ich wieder zu. Schleusen ist in meiner Hand. Wasser, die Herrschaft über das Wasser ist in meiner Hand. Da wächst also immer was. Und Gott kommt jetzt und sagt, das Land Kanaan, in das ich dich hineinbringe, ist nicht wie Ägypten. Es ist ein Land, pass mal auf, das spricht zu uns, von Bergen und Tälern. Das heißt, da geht's auf und da geht's ab. Und es trinkt das Wasser des Himmels. Es trinkt den Regen. Und jetzt sagt Gott, wenn du mit mir gehst und mir nachfolgst und meine Gebote befolgst, dann werde ich den Regen zu seiner Zeit senden und dann blüht alles. Dann blüht die Wüste. Wenn du allerdings nicht mit mir gehst, sondern anderen Göttern nachfolgst, dann wird es nicht regnen. Dann blüht die Wüste nicht. In anderen Worten, in Kanaan, am Ort deiner Bestimmung, ist der Segen vollkommen von Gott abhängig. Und nicht mehr von dir. Es ist nicht mehr so, dass du da die Schleusen auf- und zumachen kannst, um die Gärten zu bewässern, die Felder zu bewässern, sondern diesmal musst du beten und erwarten, dass Gott dein Gebet erhört, dass er es zu seiner Zeit regnen lässt. Denn wenn es nicht regnet, ist nichts. In anderen Worten, du bist in seiner Hand. Du bist vollkommen abhängig von ihm. In Kanaan, am Ort deiner Bestimmung, gibt es keinen Weg an ihm vorbei. Das muss man wollen. Weil die meisten, sie ticken da anders. Sie sagen, oh, wie kam mal jemand zu mir und hat gemeint, ja, ich bewundere das, im Glauben zu leben, aber für mich ist das nichts. Ich dachte mal, hast du eine Ahnung? Ja, wenn du an deinen Ort der Bestimmung kommen willst, in deinem Eden dich ausleben willst, glücklich sein willst, daheim sein willst, endlich angekommen sein willst, dann geht es ohne Gottes Hilfe nicht. Vollkommen unmöglich. Wenn du nach deiner eigenen Pfeife tanzt, dann regnet es halt nicht. Wenn du aber machst, was Gott von dir will, dann regnet es. Dann ist immer ein Maß von Erfolg da. Dann ist immer ein Segen da, der dir dieses gute Gefühl gibt. Gott und ich, wir sind im Reinen. Ja, wir tanzen miteinander. Wir tanzen miteinander. Wir tanzen Tango miteinander die ganze Nacht. Okay. Gott hat diesen Ort, aber dieser Ort, der ist absolut von deinem Gehorsam abhängig. Stell dir vor, Jesus wäre zu Petrus gekommen und hätte gesagt, Petrus, lass mich einsteigen in dein Boot. Ich brauche es als Kanzel. Siehst du diese Menschenmenge, Hunderte, Tausende von Menschen, die aufeinander stehen, die drängen mich in den See Genezareth. Die wollen meine Predigt hören. Lass mich in dein Boot steigen, dann ruder mal ein wenig vom Wasser weg, also vom Ufer weg aufs Wasser. Und dann predige ich vom Wasser aus. Wasserkanzel. Und jetzt stell dir mal vor, Petrus hätte so reagiert. Nö. Die ganze Nacht habe ich gearbeitet und siehst du das? Jetzt bin ich müde. Siehst du die Streichhölzer in meinen Augen? Ich kann die Augen kaum noch offen halten. Erstens und zweitens, die Gewerkschaft ist dagegen. Ruhezeiten müssen eingehalten werden. Ja? Jesus hätte gesagt, okay, gut, alles klar. Johannes, Jakobus, die hätten dann wahrscheinlich besser reagiert, hoffe ich. Aber Petrus hat es nicht gemacht. Petrus hat gewusst, ja, gut, er ist der Wunderrabbi, er ist der Mann. Und dann hat er ihm sein Boot als Kanzel zur Verfügung gestellt. Und Jesus hat gepredigt und gepredigt und gepredigt. Und Petrus wurde immer müder. Und dann sagt Jesus zum Schluss auch noch, jetzt fahr noch mal hinaus aufs Tiefe und lass dein Netz hinab. Und Petrus hat echt keine Lust. Er versucht es ihm auszureden. Wie gesagt, er hat es jetzt wieder in der Hand. Entweder oder. Entweder du machst, was du willst, oder du machst, was der Herr will. Und aber auf dein Wort hin probieren wir es halt. Und dann rudert er raus und ist im tiefen Wasser, lässt das Netz noch einmal herab. Das schöne, gute, ausgebesserte, geflickte, gewaschene Netz. Bereit für die nächste Nacht. Schmeißt jetzt noch mal mitten am Tag ins Wasser, wo doch jeder weiß, dass da nichts beißt. Oder es sich fangen lässt. Aber dann zieht er und stellt plötzlich fest, oh Mann, das ist ja voll, dieses Netz. Das ist ja voll, voll. Und als er das sieht, stellt er fest, er ist im Fischerparadies angekommen. Schau, Paradies für Fischer ist viele Fische im Netz. Amen. Leicht nachzuvollziehen. Na? Paradies für einen Jäger ist große Strecke. Und noch 1, 2, 3, 4 Rotwild dazu, obwohl überhaupt kein Rotwildgebiet hier ist. Ja. Und dann fühlst du dich gut, ist doch ganz klar. Aber er merkt natürlich, das war unabhängig von mir. Das war jetzt der Segen Gottes. Das war jetzt der Segen Gottes auf meinem Gebiet, auf meinem Ort der Berufung, vorläufigen Berufung zunächst wenigstens. Er hat mir Segen gegeben. Ich bin Gott nachgefolgt, habe gemacht, was er sagt. Und er hat mich dafür gesegnet, und zwar überbitten und verstehen. Dass es Gott war, es kommt bei Petrus jetzt an. Und er fällt vor ihm nieder, vor Jesus nieder und sagt, oh Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus lächelt und sagt zu ihm, komm, lass das Boot, ab heute bist du Menschenfischer. Ich mach dich zum Menschenfischer, und er geht mit und der Rest ist Geschichte. Was mich zum weiteren Punkt bringt. Wie folge ich Gott ganz konkret nach? Ich meine, er spricht ja nicht ständig zu mir. Ich bin ja nicht Don Camillo, okay? Stell mich unter das Kreuz, ja, und dann spricht Jesus so vom Kreuz her zu mir. Don Camillo, was machst du schon wieder? Was soll die Flinte in deiner Hand? Ja? So Zeugs. Ist ja nicht der Fall jetzt, ne? Don Camillo, jetzt schon wieder, leg den Baseballschläger weg. Na, ihr kennt die Don Camillo-Filme und so. Und Pepone, die hörst du dir mit dem Stalinbart. Ist ja nicht der Fall. Es geht viel einfacher, viel, viel einfacher. Du lebst einfach das, was man früher die westlichen Werte genannt hat. Und zwar, du folgst Jesus nach, indem du Gott liebst und den Nächsten liebst. Und das tust du, indem du die 10 Gebote zum Beispiel hältst. Da ist Gottes und Nächstenliebe wunderbar ausbuchstabiert. 4 Gebote, wie man Gott gefällt. 6 Gebote, wie man miteinander auskommt. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und sonst keine Götzen, dich nicht ans Kreuz hinhängen, als ob das der Herr wäre. Symbolpolitik betreiben quasi, nein. Und so weiter und so fort, ja. Und du sollst nicht falsches Zeugnis vor Gericht reden, sollst hier deinem Nächsten nicht die Frau ausspannen oder Angestellten abwerben, in anderen Worten, du sollst nicht neidisch sein und so weiter und so fort. Wenn du diese Dinge einfach lebst, das kann jeder Mensch machen, dann ist schon ein Grundmaß von Segen auf dir drauf. Wenn Gott sieht, dass du so auf ihn zugehst und seine Gebote hältst, diese Allerweltsgebote, die nicht so schwer zu halten sind, die jeder versteht, dann geht er einen Schritt auf dich zu und will was Spezifisches, Besonderes für dich, von dir. Er hat dann eine besondere Bitte. Gott kommt unweigerlich mit einem persönlichen Anliegen zu dir. Zum Beispiel eben Petrus, würdest du mir dein Boot als Kanzel zur Verfügung stellen? Und Petrus sagt ja. Nachdem Petrus das macht, wächst der Segen, wird der Segen größer. Es ist ein Glaubensschritt, hinterher dann rauszufahren aufs Tiefe und nochmal das Netz runterzulassen. Aber er macht es und er wird dafür gesegnet. Glaubensschritte segnen dich. So Gott kommt früher oder später unbedingt und sagt zu dir, dies oder jenes will ich von dir. Du bist Christ. Zunächst einmal kommt er zu dir, du bist Mensch. Zunächst einmal kommt er zu dir und sagt, ich will, dass du mir nachfolgst. Ich bin Jesus, bis jetzt hast du mich verfolgt, jetzt will ich, dass du mir nachfolgst. Und du folgst Jesus nach. Unbeholfen zunächst, aber du magst es. Und dann gibt er dir Aufträge und je mehr du ihm gehorchst, desto mehr Segen ist da, desto mehr kommst du in deinen eigentlichen Ort der Berufung hinein, in dein persönliches Eden, bis zum Schluss genug Geld da ist, dass du deine Pläne verwirklichen kannst, bis zum Schluss genug Mitarbeiter da sind, dass du deine Pläne verwirklichen kannst, bis zum Schluss genug Kunden da sind, dass du auf einen grünen Zweig kommst. Es ist Segen über dich bestimmt, dieser Segen ist für dich da, aber es sind Glaubensschritte, die notwendig sind, um diesen Segen zu bekommen. Und Glaubensschritte sind nicht jedermanns Sache. Das ist ganz einfach so. Sonst würden wir wesentlich mehr von Gottes Eingreifen und Gottes Segen erleben. Seid ihr noch da? Du musst mitspielen bei Gott. So, irgendwann wird er zu dir kommen. Ich weiß nicht, was er von dir persönlich haben will. Aber irgendwas wird er von dir wollen. Und da musst du dann drauf eingehen. Bei Abraham zum Beispiel, der hat zu Gott gefunden in Ur in Chaldea. Dann hat Gott zu ihm gesagt, ich möchte, dass du aus dieser Stadt in eine Stadt umziehst, in der es mehr Gläubige gibt. Und das hat er gemacht. Und dann ist er in Kanaan herumgezogen, als es noch Kanaan war. Und Gott hat gesagt, naja gut, so viel ist hier auch wieder nicht los. Aber durchzieh dieses Land, ich werde es dir und deine Nachkommen geben. Und das hat er gemacht. Das war alles, was Gott von ihm wollte. Bei David war es wieder anders. David sollte den Goliath erlegen. Was, wie gesagt, mich jetzt zum nächsten Punkt bringt. Und zwar, Gott hat Probleme für dich, die du lösen sollst. In anderen Worten, wenn Gott was von dir will, dann wird es einen anderen segnen. Gott würde was von dir wollen und es ist eine Aufgabe, die anderen zum Segen wird. Hast du das gehört? Wenn du zum Beispiel Koch bist, ich habe das gerade schon, oder Köchin, ja, ich habe das gerade schon angeleiert, dann will er natürlich, dass du dich da drinnen ausbildest. Dass du deine Talente entfalten tust hier und entwickelst, dass du lernst, wie das überhaupt geht. Ja, du kannst nicht Beethoven sein und keine Noten schreiben, das geht nicht. Sondern du musst erst eine gewisse Ausbildung haben. Wenn du die dann hast, dann bringt Gott dich in eine Situation, in der genau deine Expertise gesucht ist und gewollt ist. Und es ist dann dein Moment, aufzublühen und zu strahlen. In anderen Worten, du bist dazu geschaffen worden, Probleme zu lösen. Probleme von anderen Leuten. Und Gott sagt sogar, wenn du die Probleme von anderen Leuten löst, löse ich deine. Sag mal mit mir, die segnende Seele wird selbst gesättigt. Klingt gut, ne? Finde ich gut. Steht in der Bibel, steht in den Sprüchen bei Salomo. Denk wieder an David. Der kam ins Tal Ela, wo die Philister und die Israeliten sich gegenüberstanden. Und jedes Mal kam Goliath, hat mit seiner Rüstung geklappert und gerasselt, hat laut gebrüllt, hat mit dem Schwert gefuchtelt und dann sind alle davongelaufen, alle Israeliten, inklusive dem König. Aber erst als das Problem so groß war, ist die Hand Gottes auf David gekommen und diese besondere Kühnheit des Glaubens. Und er hat gemeint, ach Chef, was ist da das Problem bitte? Das Problem, Riesen sind kein Problem mehr. Riesen sind seit Josua kein Problem mehr. Chef, lass mich machen. Chef, lass mich machen. Und der Chef sagt, du? Und er sagt, ja, ich hab's drauf, schau mir zu. Und dann besiegt dieser Hüttenbub tatsächlich diesen Supermilitär, diesen Superkrieger, diesen Elitekrieger. Und es begeistert dann den Rest der Firmenbelegung, ja, der Belegschaft, den Rest der Armee so sehr, dass sie an diesem Tag die Philister total schlagen. Und alles ist wieder gut. Erst in dem Moment, in dem ein bestimmtes Problem auftrat, ist diese besondere Kühnheit über David gekommen. Die hat ihn dann auch nicht mehr verlassen. David hat noch viele andere Riesen auch besiegt. Josef war knackig im Knast. Aber nicht, weil er was ausgefressen hat, sondern deswegen, weil man ihm was Schlechtes nachgeredet hat. Die Frau seines Chefs hat gesagt, er hat sie vergewaltigen wollen, was eine krasse Lüge war. Sie wollte nämlich was von ihm. Und er hat das nicht gemacht. Er hat gesagt, hey, ich folge Gott nach, wie kann ich so gegen Gott sündigen? Du sollst nicht Ehe brechen, das hat er in seinem Herzen gehabt. Und dann greift sie ihn deswegen an und beschuldigt ihn einer Sache, die er genau eben nicht gemacht hat. Das ist perfide, das ist Täter-Opfer-Umkehr. Ja, der Täter stellt sich plötzlich als Opfer dar, eine Sauerei, eine Elende. Und ist dann ewig lang im Knast. Bis dann eines Tages mal einer weiß, hey, da gibt es einen Spezialisten im Gefängnis, den habe ich kennengelernt. Und dann wird er zum Pharao gebracht, zum Regierungschef, weil der ein Problem hat, mit dem er nicht zurechtkommt. Er erklärt dieses Problem diesem Gefangenen, der sich natürlich noch den Scheitel frisiert hat und frische Klamotten angezogen hat. Also pass auf, wenn du im Knast bist, ist es nicht so wichtig, wie du aussiehst, dich sieht eh keiner. Wenn du aber dann zum Kanzler oder zum Präsidenten berufen wirst, dann schlage ich vor, zieh dir deinen besten Gefängnis-Overall an. Okay? Und kämm dich und rasier dich, damit du was hermachst. Eindruck zählt. Amen. Der erste Eindruck ist wichtig. Und so kommt er jetzt also in die Gegenwart dieses Königs. König eines Weltreichs, mächtiger Firmenchef. Stell dir vor, das ist ein Firmenchef von einer Firma mit 100.000 Mitarbeitern. Und den sollst du jetzt beraten, den obersten Boss überhaupt. Und du lässt dir das Problem erklären und dann sagst du, ja. Und dann erklärst du diesem Chef, der selber nicht doof ist, ja, dann erklärst du dem, was sein Problem ist und was seine Antwort ist. Und dann machst du auch noch gleich einen Businessplan, was zu tun ist, um dieses Problem abzuhelfen. Es musste erst eine Hungersnot angekündigt werden, bevor Josef sein Organisationstalent so richtig präsentieren konnte. Und das hat dieser junge Mann in diesem Schlüsselmoment so überzeugend gemacht, so hervorragend, so souverän, so selbstbeherrscht, dass der Chef gesagt hat, also gut, ich bin Multimillionär und ich werde dafür bezahlt, hier super clevere Antworten zu finden. Aber der ist noch besser als ich. Und dann macht er ihn zum Exekutivdirektor. Und während der Chef schlau genug ist, sich zurückzuziehen, irgendwo Urlaub zu machen, die nächsten 7 Jahre auf Bali oder so, Weltreise mit dem Firmenkreuzschiff, dürfte sich Josef hier voll ausleben. Jetzt ist er angekommen, schau. Er dürfte sich ein bisschen ausleben im Haus des Potiphar, wo er schon gemanagt hat. Aber jetzt ist er in seinem privatpersönlichen Eden angekommen. Jetzt ist er in Kanaan angekommen. Jetzt ist er an dem Ort angekommen, an dem er sich total ausleben darf. Alle tanzen nach seiner Pfeife. Und es gefällt ihm super gut. Wie übrigens den meisten Menschen. Und so macht er und plant er und es funktioniert wirklich. Sein Plan geht auf und Ägypten, das ägyptische Weltreich, das wird bewahrt vor der Hungersnot. Es kommt eine Hungersnot, ganz wie prophezeit. Aber die clevere Politik von Josef, die hat also alle Probleme im Voraus gelöst. Phänomenal, fantastisch, wunderbar. Und so musst du bedenken, der Herr hat was für dich, er will was von dir. Wenn er dann sieht, dass du darauf eingehst, würde dir neue Probleme geben. Maßgeschneiderte Probleme für dich. Vor denen läufst du dann nicht davon, sondern vor denen jubelst du, weil du eben Expertise in diesen Dingen hast. Alle anderen laufen davon und du sagst, ja, Goliath, ich habe es schon mal gesagt, aber es passt so gut, Goliath. Alle anderen denken, du bist so groß, weil du so mächtig bist und laufen davon. Ich denke, du bist so groß, ich kann dich nicht verfehlen, wenn ich dich jetzt beschieße. Mit meinen Steinen. Und es hat funktioniert, finde ich also ziemlich gut. Finde ich richtig super. Amen. Also Gott hat einen solchen Ort für dich, aber du musst auf ihn eingehen und mit ihm mit ihm zusammenarbeiten. Na, denk nochmal an dieses Wort. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist. Am Ort deiner Bestimmung in Kanaan, das ist ein Ort von Bergen und Tälern. Das heißt, da geht es auf und ab. Es gibt immer wieder Höhen, aber dann gibt es auch wieder Tiefen. Und in diesen Höhen und in diesen Tiefen, zu beiden Zeiten, egal ob du auf dem Berg bist oder im Tal bist, brauchst du den Segen Gottes. Brauchst du den Regen Gottes. Aber der kommt nicht mehr automatisch wie in Ägypten, wie in der Welt. Sondern der kommt jetzt von Gott. Wenn du am Ort deiner Bestimmung sein willst, bist du vollkommen von Gott abhängig und musst machen, was er sagt. Nur dann wird es was. Aber dann geht es richtig los, preis dem Herrn. Und Gott hat so einen Ort für dich. Na, ich persönlich empfinde, dass ich an diesem Ort für mich bin. Je, wer weiß, was der Herr noch alles hat. Ich meine, ich bin da ganz offen dafür. Ja? Aber so ansonsten lebe ich meinen Traum. Das ist wunderbar. Wer weiß, was der Herr noch alles für Gebete beantworten würde, wenn ich sie beten würde. Aber für manche bin ich schlicht zu faul. Aber es muss ja bei dir nicht das Problem sein, ja? Sondern du kannst ja zu ihm sprechen, mit ihm reden und kannst sagen, Herr, ich hätte noch Kapazitäten frei. Und dann kannst du schauen, was er mit dir macht und was er von dir verlangt. Er wird was von dir wollen, was dich was kostet. Denk an Jesus in Gethsemane. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber, sag mal aber nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Das ist der Schlüsselsatz. Und ich sagte mal, das Kreuz war furchtbar, das Kreuz war schlimm, das Kreuz war schrecklich. Die 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde waren furchtbar. Aber danach war alles gut. Danach war alles wunderbar. Und jetzt sitzt Jesus an seinem maximalen Ort der Bestimmung zur Rechten des Vaters und lebt seinen Traum. Aber er musste auf das, was Gott von ihm wollte, eingehen. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er es nicht bekommen. Also ihr merkt, manche von uns leben schon in ihrem Traum. Aber für manche ist es anders. Zu manchen sagt der Herr, komm, lass dich auf mehr ein, gehorch mir mehr. Ich klopfe schon länger an deine Herzenstür. Lass mich endlich in deinem Leben zum Zug kommen. Manche von uns müssen Jesus überhaupt zum ersten Mal in ihr Leben richtig einladen und sagen, okay, ich lebe mit dir jetzt, ich gehe mit dir, ich werde die 10 Gebote befolgen, so gut ich sie verstehe. Das ist der Schlüssel. Und dann wird's was mit dir. Dann geht's voran. Amen. Vielleicht noch was. Ist eine Frage, die immer wieder auftaucht in christlichen Kreisen. Wir sollen unser Leben ja genießen. Wenn du in Eden bist, dann ist es ja ein Ort des Genusses. Dann lebst du dich ja da aus. Amen. Ist ein guter Ort. Wann wird Genuss zum Götzendienst? Denn du kannst so viel genießen, dass du zum Schluss dick und rund bist, vollkommen abgelenkt und weit weg von Gott bist, wissen wir. Genuss ist wunderbar, Gott hat dich dafür geschaffen, zu genießen. Wenn du Eden nicht genießen kannst, dann bist du echt selber schuld. Aber wann wird Genuss zum Götzendienst? Dann, wenn dir der Genuss wichtiger ist als der Gehorsam. Okay. Wenn Jesus gesagt hätte, ach Vater, ich will jetzt doch nicht ans Kreuz, ich denke, ich gehe jetzt nochmal und mache nochmal Abendmahl, das war so schön, hat so gut geschmeckt. Das wäre es nicht gewesen. Du musst immer wieder bereit sein, Härten auszuhalten und schwierige Phasen durchzumachen, um Gottes Willen, weil er das so will. Amen. In anderen Worten, du musst dich immer wieder noch anstrengen. Schauen, dass du gute Leistung bringst, zum Beispiel auf der Arbeit. Du musst immer noch ein wenig bereit sein zu leiden für die gute Sache. Amen. Und ich habe jetzt viel von Firmen und von Kochen und von Arbeit und so weiter geredet. Aber wisst ihr, was die Lebensberufung von Maria war, der Mutter Jesu? Was war denn das? Es war die Mutter des Christus zu sein, Amen. Es war Mutter zu sein. Wenn du also Mutter bist und daheim bist, oder Ehefrau bist und daheim bist, das ist eine Vollzeitbeschäftigung. Du kannst da richtig was draus machen, Amen. Akzeptiere diese Aufgabe, versuch nicht sie abzudrücken. Und wenn die Welt zu dir sagt, hey, nein, du tust dich erst dann richtig verwirklichen, wenn du, was weiß ich, in der Fabrik am Band stehst, ja, so wie andere auch, oder sonst was, wenn du berufstätig bist, muss nicht zwingend so sein. Wenn du das willst und magst, ist ja alles klar, wunderbar, will ich dir ja gar nicht ausreden. Nur, lass dir das nicht einreden, wenn du merkst, ich muss jetzt meine Kinder erziehen. Ich will die nicht weggeben, sondern ich will sie selber erziehen. Akzeptiere das als einen Beruf, als eine Aufgabe vom Herrn. Und erinnere dich da an die Maria. Die hat es gemacht und es war gut. Amen. Also denk dran, wenn du mit Gott gehst, dann wird Gott einen Weg freiräumen für dich und er wird einen Ort freiräumen für dich und wird dich an den richtigen Platz bringen. Und wenn die Kanaaniter in deiner Wohnung sitzen, dann wird er sie eben rausräumen und wird dich hineinsetzen. Weil er weiß, von dir kriegt er die Miete bezahlt jeden Monat. Amen. Oder wenn ein Versager am Arbeitsplatz ist, Gott wird sagen, okay, weg mit ihm, jetzt bringe ich dich hin, weil ich weiß, du hältst dein Wort und du kümmerst dich und du kannst es. So, Gott wird dafür sorgen, dass dich dann niemand wegdrängen kann aus diesem Ort und niemand kann verhindern, dass du dort ankommst. Also ich finde es gut, finde ich beruhigend. Weißt du, was das machen sollte? Es sollte die Luft aus allen Bürointrigen rauslassen. Wenn du es nötig hast zu intrigieren, bist du nicht an deinem Ort der Berufung. Wenn du nötig hast, mit Ellbogen dafür zu sorgen, dass der Kollege endlich seinen Stuhl räumt, damit du an seinen Platz kommst, dann bist du nicht im Willen Gottes. Gott muss dir diesen Platz freiräumen und nicht du. Wenn du dich nämlich an diesen Platz begibst, dann musst du immer darauf aufpassen, dass niemand ihn dir wieder nimmt. Wenn aber Gott dir diesen Platz geschenkt hat, dann kann dich niemand davon wegputschen. Sogar wenn sie es versuchen. Absalom hat es bei David versucht, dem König Gottes. Hat er es überlebt? Ich würde mal sagen, eher nicht. Das war nicht so gut. Haben andere auch probiert, das hat nie geklappt. Okay, das sollte dir also einen Frieden geben, okay? Aber du musst dich aufs Leben im Glauben einlassen. Jetzt möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen, wenn du das noch nie gemacht hast. Es ist notwendig für dein Seelenheil, dass du Jesus nachfolgst. Bete einfach mit mir, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und führe mich an den Ort meiner Bestimmung. Amen. Gottes Segen. Thank you.